Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist heute Petra Enzminger. Herzlich willkommen. Ja, sein eigener Chef sein, zumindest im Nebenjob, in Teilzeit selbstständig arbeiten nach Feierabend, das machen nicht wenige, weil sie so vielleicht einen schon lange gehegten beruflichen Traum verwirklichen wollen, Unternehmerluft schnuppern möchten, Teilzeitgründung. Das kann aber auch etwas für einen Elternteil sein, der neben dem Job noch Zeit für die Kinder haben will. Hegen Sie diesen Gedanken oder gehören Sie schon zum Kreis der Teilzeit-Selbstständigen? Dann rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Chef nach Feierabend, Selbstständigkeit als Nebenjob, das Thema heute bei uns. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile und Sie können sich beteiligen. 00800 4464 4464. Chef nach Feierabend, Selbstständigkeit als Nebenjob. Darum geht es also hier in Campus und Karriere an diesem Samstag. Da gibt es viele Formen und Möglichkeiten, klären wir mit unseren Experten auch gleich noch auf, bevor wir über Vor- und Nachteile sprechen. Beate Hammerle kann uns weiterhelfen, wenn es um die Formen und Möglichkeiten geht. Geschäftsführerin der IHK Gießen-Friedberg und uns aus Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Hammerle.
Guten Tag, Frau Enzminger.
Ja, Nebenerwerbsgründung, das ist das Stichwort. Was heißt das? Wie definieren Sie das?
Von Nebenerwerbsgründungen spricht man, wenn neben einer zeitlich überwiegenden Erwerbstätigkeit, zum Beispiel wenn man angestellt ist oder Hausfrau, Hausmann oder auch während der Arbeitslosigkeit, wenn man während dieser Zeit eine nicht hauptberufliche selbstständige Tätigkeit ausübt.
Und da haben Sie den Selbstständigen jetzt gar nicht aufgezählt. Gäbe das auch die Möglichkeit, diese Form, dass man sagt, man hat vielleicht schon ein Unternehmen und ist noch parallel mit einem kleineren Gewerbe unterwegs?
Ja, natürlich. Dann hat man mehrere Selbstständigkeiten. Das geht auch. In der Regel gilt eine Tätigkeit dann als Nebentätigkeit, wenn die Arbeitszeit nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollerwerbs in Anspruch nimmt. Also das gilt für alle die, die im Angestelltenverhältnis arbeiten oder eben arbeitslos oder auch Studenten oder eben noch zu Hause sind. Kinder betreuen.
Also es ist ein relativ breites Feld, was sich da aufstellen kann. Wolfgang Dickert ist uns aus München zugeschaltet. Erst einmal guten Tag, Herr Dickert.
Ja, grüße Sie.
Sie leiten die Dickert-Beratung als Inhaber. Wenn Sie in Ihren Alltag schauen, selbstständig im Nebenjob, gibt es da auch Beispiele aus Ihrem Beratungsalltag? Was wollen die Kunden auch als Teilzeitidee gründen?
Gerade in Zeiten vom Onlinehandel bietet es sich natürlich an, Nebenerwerb tätig zu sein und sich selbstständig zu machen. Neben dem eigentlichen Job parallel von zu Hause aus am Abend im Online-Geschäft Waren zu verkaufen oder Dienstleistungen anzubieten.
Nadine Luck ist die Sprecherin des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, uns heute aus Bamberg zugeschaltet. Grüße Sie.
Hallo Frau Imsminger.
Und das Thema nebenbei selbstständig, das beschäftigt Sie durchaus auch persönlich, denn es ist das Modell, nach dem Sie leben. Wie sieht das genau aus?
Genau, ich bin selbstständig in Teilzeit. Das war ich immer schon, auch als ich noch keine Kinder hatte. Da hatte ich eine Festanstellung in einer Pressestelle, 3 Tage die Woche. Und ansonsten war ich als freie Journalistin beschäftigt. Jetzt habe ich 2 Kinder. Einer ist noch im Kindergartenalter und ich möchte da nicht Vollzeit arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt in Teilzeit selbstständig neben dem Muttersein, das mich halt den ganzen Nachmittag beschäftigt. Und drumherum baue ich mein eigenes Business.
Was ist das für ein Business?
Ich schreibe Bücher. Gerade erschien Fettnäpfchen Führer Weihnachten von mir. Ich arbeite eben für den VGSD als Sprecherin. Das mache ich
auch. Den Verband der Gründer und Selbstständigen.
Mhm. Genau. Und ich bin als Journalistin für Familienzeitschriften tätig. Genau. Das sind meine Jobs, die ich dann um meine Kinder drumherum baue.
Ein Modell, das ja Beate Hammerle auch gerade genannt hatte schon, dass man eben neben der Familie dann auch noch an seinem Beruf weiterarbeitet, dann eben in Teilzeit. Juliane Behnert arbeitet unter anderem an einer deutschen Plattform mit, die sich an alle wendet, die neben dem Vollzeitjob selbstständig sind beziehungsweise nebenberuflich ein Business aufbauen. So ist es auch bei Ihnen im Internet zu lesen. Sie sind nun am Telefon. Guten Tag an Sie.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Sidepreneur.de, der Name der Plattform. Warum widmen Sie sich dem Thema? Wie sieht da Ihr eigener Zugang zu aus?
Also mein Gründer und also mein Partner der Gründung, Mitgründer, der Peter Lutsch und ich, wir haben halt gemerkt, als wir selbst so auf der Suche nach Austausch waren, uns nebenberuflich selbstständig machen wollten und waren, dass es eben keine vergleichbare Plattform gibt, wo sich diese Spezies Mensch halt ja austauschen und vernetzen kann. Und tatsächlich sind das ja ganz spezielle Menschen auch, die neben der Anstellung auch noch unternehmerisch tätig werden wollen. Die haben ja auch ein ganz besonderes Mindset. Und da wir da nichts gefunden haben, haben wir dann schlussendlich gesagt, dann machen wir doch selbst eine Plattform. und wollen dort eben die nebenberufliche Selbstständigkeit einfach auch viel sichtbarer machen, weil sie halt auch immer mehr Wichtigkeit bekommt hier in Deutschland.
Also Sie wollen Menschen ansprechen, die sich in Teilzeit selbstständig machen wollen. Sie sprechen aber auch mit den Menschen, die nebenbei selbstständig sind. Es gibt einen Podcast auf der Plattform. Welche Beispiele können Sie da nennen für Unternehmertum in Teilzeit?
Also tatsächlich ist es eben uns ein Anliegen, dass mehr darüber gesprochen wird, weil viele Projekte, die auch mal groß werden können, eben nebenberuflich starten und es in Deutschland einfach auch noch Rollenmodelle oder ja Vorbilder fehlen. Wir sprechen da auch, wie der Kollege eben angesprochen hat, mit vielen Menschen, die halt digital anfangen, die einen Online-Shop noch machen, eine Reiseplattform, Mütter, die eben nebenbei dann anfangen, zu nähen und einen Online-Shop machen, aber auch so Beratung, Social-Media-Beratung, Content-Erstellung, journalistische Dinge. Auch das sind alles Menschen oder Berufszweige, mit denen wir sprechen, die eben nebenberuflich super gestartet werden können.
Und Sie haben es gesagt, Sie haben selber mit Ihrem Partner gesehen, dass es wenig Ansprechmöglichkeiten gibt. Auf Ihrer Seite ist zu lesen, dass es Ihnen unter anderem darum geht, die Sidepreneure, wie Sie sie nennen, zu vernetzen, weil man als Feierabendselbstständiger sonst eher für sich abends im Büro zu Hause einsam vor sich hin sein Geschäft betreibt. Ist das eine Gefahr, die Sie da auch sehen?
Also Austausch ist ja super wichtig und gerade Sidepreneure, die eben nebenberuflich ihr Business starten, haben ja unheimlich wenig Zeit und die können ja nicht alles selbst und alleine machen. Die müssen ja ganz genau schauen, dass sie sich auf ihr Business fokussieren und da ist eben Vernetzung und Austausch super wichtig. Dann macht halt jemand noch die Buchhaltung für einen oder man holt sich Unterstützung im Bereich Presse und kann sich so eben in der wenigen Zeit, die man ja hat als Sidepreneur für sein Business, eben dann auf genau das fokussieren, was man eben kann und was man voranbringen will.
Und erst einmal vielleicht risikoarm Unternehmerluft schnuppern. Was würden Sie sagen, was sind das für Typen, die diesen Weg wählen?
Also das sind, wir Deutschen tatsächlich, finde ich, sind ja sowieso eher die Menschen, die das Risiko scheuen in der Mehrheit. Das sind eben zum Beispiel junge Väter oder auch eben Mütter, die eben Haus gebaut haben, die eine Familie gegründet haben, die einfach nicht mehr für sich ganz allein verantwortlich sind und nun eben auch schauen wollen, dass eben Miete, andere Verpflichtungen, Kredite bezahlt sind, aber trotzdem eben da vielleicht so ein Wunsch ist, wo man nicht am Ende des Lebens sagen will, ach, hätte ich mal, aber ich habe es halt nie versucht.
Die Selbstständigkeit nebenbei, das haben Sie auch alle ja schon bemerkt, ist noch nicht so wirklich im Fokus der Öffentlichkeit und auch nicht der Wissenschaft, habe ich im Vorfeld dieser Sendung gemerkt. Es gibt wenig Untersuchungen, aber ein paar gibt es. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn hat sich etwa mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Rosemarie Kai gesprochen. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts. Da geht es auch ein bisschen um Faktenlage. Was kann sie uns über die Verbreitung dieses Arbeitsmodells sagen? Hören wir jetzt.
Wie groß dieses Phänomen hybride Selbstständigkeit tatsächlich ist, wissen wir nicht ganz genau. Es gibt unterschiedliche Datenquellen, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wir haben auch einmal den Mikrozensus ausgewertet. Das ist ja eine relativ große Bevölkerungsbefragung. Da zeigt sich, dass etwa so jeder sechste Selbstständige seine Selbstständigkeit im Nebenerwerb ausführt, also ein hybrider Selbstständiger ist. Wenn wir uns das Gründungsgeschehen anschauen, dann sehen wir, dass mittlerweile jede zweite Gründung als Nebenerwerb erstmal stattfindet. Je nachdem, welche Datenquellen man heranzieht, variiert jetzt so die Größe dieses Phänomens. Wir können aber sagen, es hat an Bedeutung gewonnen und beim Mikrozensus sind wir bei gut 800.000. Ich glaube aber, dass diese Zahl unterschätzt ist. Also es ist über 1 Million der Selbstständigen, die tatsächlich nebenerwerbsmäßig unterwegs sind.
Gibt es denn Erkenntnisse über den Verlauf? Also wird die Selbstständigkeit zum Haupterwerb oder eher wieder aufgegeben?
Ja, doch. Ein bisschen was wissen wir dazu. Also ein relativ kleiner Teil der hybriden Selbstständigen nutzen dieses parallele Dasein als Sprungbrett für eine Vollselbstständigkeit später. In der Forschung haben wir lange geglaubt, das wäre eigentlich so der klassische Weg, aber das ist gar nicht der Fall. Eine ganze Menge Leute geben ihre hybride Selbstständigkeit nach Monaten teilweise, aber auch nach 2, 3, 4 Jahren wieder auf und gehen halt meistens dann wieder in die abhängige Beschäftigung. Wir sehen aber auch, dass durchaus ein relativ großer Teil, ich sage jetzt mal so grob gesprochen, etwa die Hälfte der hybriden Selbstständigen auch auf Dauer in diesem hybriden Zustand verbleiben.
Und Sie sagen, es ist auf jeden Fall eine Form, die an Bedeutung gewinnt mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Welche Bedeutung hat da diese Form der Selbstständigkeit auch mit Blick auf die Zukunft?
Also wir erwarten, dass das weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wenn wir uns das Gründungsgeschehen anschauen, die Hälfte der Gründungen vollziehen sich mittlerweile im Nebenerwerb. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass das weiter zunehmen wird oder auch zugenommen hat. Ich denke, es ist auch ein Ausdruck überhaupt, dass sich Erwerbsarbeit, Erwerbsleben immer weiter ausdifferenziert. So dieses Klassische, was wir über Jahrzehnte gesehen haben, man ist Vollzeit erwerbstätig und das quasi vom Berufseintritt bis zum Renteneintritt. Klar, das ist immer noch die dominierende Form, aber insgesamt löst sich das doch zunehmend auf. Teilzeittätigkeit hat erheblich zugenommen. Auch der Wechsel zwischen abhängiger Beschäftigung oder zwischendrin gehe ich dann mal in die Selbstständigkeit, ich kehre wieder zurück in die abhängige Beschäftigung. Also das alles hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Und so wie ich die Entwicklungen sehe, wird das auch sich weiter fortsetzen, möglicherweise auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, durch das Internet, durch die Plattformökonomie und so weiter und so weiter, werden wir da so eine stärkere Fragmentierung dessen, was Erwerbsleben sein kann, auch weiter erleben.
Sagt also die stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts für Mittelstandsforschung IFM, Rosemarie Kai. Stärkere Fragmentierung im Erwerbsleben und eben auch mehr Menschen, die im Nebenerwerb selbstständig sind und entsprechend vielfältig, sind auch die Motive, warum jemand diesen Weg wählt. Beate Hammerler, Geschäftsführerin der IHK Gießen-Friedberg. Was sind da Ihre Erfahrungen? Für wen ist das Modell interessant?
Das Modell ist für viele Personengruppen interessant. Es sind nicht nur die Frauen, von denen man so allgemein immer denkt, das machen die während ihrer Familienphase.
Aber es sind viele Frauen.
Es sind viele Frauen. Der Anteil der Frauen liegt bei schon seit Jahren, stagniert er bei über 40%. Aber es sind auch grundsätzlich sehr viele Ideen und Wünsche, die im Berufsleben, im Angestelltenverhältnis häufig nicht realisiert werden können. Häufig kommt auch eine Unzufriedenheit mit dem Job im Angestelltenverhältnis dazu. Wir haben auch viele Studenten in der Beratung, die schon eine erste Idee haben und die noch weiterentwickeln wollen, die also nebenbei schon ein kleines Unternehmen gründen. Bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Beruf, das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ja inzwischen. Das alles sind Motive. Und da ist natürlich eine Gründung im Nebenerwerb etwas, was sicherer ist, weil man immer noch einen festen Lebensunterhalt hat, von dem man sein Leben bestreiten kann. Es gibt ein festes Einkommen, man braucht den Angestelltenvertrag nicht kündigen und da bietet sich der Nebenerwerb zunächst mal an. Also einfach mal probieren, wie ist das mit dem Unternehmertum, bin ich dafür geeignet, wie entwickelt sich das Unternehmen. Also es ist eine sehr vorsichtige und relativ risikolose Existenzgründung im Nebenerwerb. Und es kommt dazu, dass in der Regel auch relativ wenig Finanzierungsbedarf notwendig ist.
Das klingt erstmal relativ positiv, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die das aus der Not heraus tun, weil ihr finanzielles Standbein vielleicht möglicherweise nicht reicht und sie ein zweites braucht. Ist das auch ein häufig genanntes Motiv?
Ja, es gibt immer noch diese sogenannten Notgründungen, auch Notgründungen noch im Nebenerwerb. Aber die Zahl der Notgründungen ist stark zurückgegangen aufgrund der guten Konjunktur und wirtschaftlichen, stabilen wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren, sodass die meisten Menschen eine Anstellung finden und das Thema Notgründung aus diesen Gründen eher in den Hintergrund gerückt ist. Wir haben also sehr viel mehr Chancengründungen, nennen wir das bei uns. Das sind Gründungen, wo wirklich tolle Ideen dahinter stehen.
Und wenn wir auch nochmal auf das kommen, die Digitalisierung haben wir schon angesprochen. Viele Berufe, die durch die Digitalisierung entstanden sind oder Gründungen, die interessant geworden sind. In welchen Branchen wird noch besonders nebenbei gegründet?
Also wenn es um die Nebenerwerbsgründungen geht, spielt der Dienstleistungssektor eine riesengroße Rolle. Das sind die privaten Dienstleistungsunternehmen, da verstecken sich auch viele Freiberufler dahinter. Das ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Ich brauche mich nur beim Finanzamt anmelden und kann loslegen. Das ist etwas, was unkompliziert vonstatten geht. Das wird gefolgt von den wirtschaftlichen Dienstleistungen, vom Handel. Also vieles ist auch noch im Handel, in der Gastronomie tut sich was. Baugewerbe im Übrigen nur von Männern, aber auch im Nebengewerbe wird gegründet. Mhm. Und alles andere, so die produktiven Dienstleistungen, produktiven Industrien, das wird in der Regel in der Vollselbstständigkeit gemacht.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung. Und diese Nummer hat gewählt Frau Digo-Ersoy, die bei uns in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Und Sie rufen uns an, weil Sie aus eigener Erfahrung berichten können, wie es ist, selbstständig im Nebenerwerb. Nämlich, was machen Sie?
Genau, also ich bin in der Bildungsarbeit tätig, einmal bei einem Wohlfahrtsverband angestellt in Teilzeit. Und dann in einem Bildungskollektiv, das ich mitgegründet habe mit zwei weiteren Frauen. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass wir gerne mit dem Schwerpunkt, den wir uns gewählt haben, rassismuskritische, postkolonialkritische Bildungsarbeit, dass wir damit arbeiten wollten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, wir machen diesen Schwerpunkt und wir vor allem schaffen wir uns diesen Arbeitsrahmen selbst. Das heißt also, dass wir gucken können, wie sind gerade die Verfügbarkeiten, wie sind die Kapazitäten, wir können uns gegenseitig absprechen, also nicht nur konzeptionell zusammen in einem Kollektiv arbeiten, sondern auch zu gucken, dass man sich gegenseitig mal entlastet, wenn es vielleicht gerade ein bisschen anstrengend ist in anderen Lebenszusammenhängen. Genau, und das ist sozusagen das, was ich noch einbringen wollte, dass es quasi Selbstständigkeit ja nicht immer nur bedeutet, dass Mensch alleine für sich streitet und kämpft, sondern dass man sich in der Selbstständigkeit auch nochmal zusammenschließen kann.
Und Sie haben positive Erfahrungen damit gemacht. Unterm Strich, würden Sie sagen, hat es sich gelohnt?
Auf jeden Fall, doch, ja.
Wie sehen Sie das für die Zukunft? Wird das Modell so bestehen bleiben?
Ja, wir möchten das auf jeden Fall so weiterführen. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt sagen, wir möchten das irgendwie größer aufziehen und sagen, ja, okay, wir möchten jetzt alle drei davon komplett leben, sondern tatsächlich, wir möchten gucken, dass wir qualitativ gute Arbeit machen können, ohne jetzt auch diesen Druck zu haben, dass es irgendwie sich wirtschaftlich komplett so tragen muss, ne? Und das ist einfach so der Gedanke, der dahinter steht und genau.
00800 4464 4464 haben Sie gewählt, um uns Ihre Erfahrungen zu schildern. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich von dieser Stelle aus, Frau Digo-Ersoy, und wünsche Ihnen natürlich noch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Modell. Die Motive sind vielfältig, die man haben kann, oder das Motiv, das man haben kann, um sich nebenbei selbstständig zu machen. Ein Beispiel haben wir gerade gehört. Nadine Luck vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Es klingt viel Positives. Würden Sie sagen, die Vorteile überwiegen? Oder sehen Sie auch Nachteile? Also wo sehen Sie Gefahren möglicherweise?
Genau, eine Gefahr ist, dass man das eigene Image eigentlich, dass man zum Küchenselbstständigen ist, dass man Küchenunternehmer ist, nicht ernst genommen wird in seinem Homeoffice, dass das Umfeld denkt, ach, die ist ja zu Hause, da lade ich mich jetzt mal zum Kaffee ein. Dabei hat man halt wirklich ein kleines Zeitfenster, nur in dem man arbeiten kann. Man ist ja teilweise Teilzeit selbstständig, weil halt nicht mehr Zeit vorhanden ist dafür. Und da muss man selber dafür eintreten, seine Arbeit selber wichtig nehmen und sich klar abgrenzen nach außen, dass jetzt die Arbeitszeit ist und eben nicht zu Hause hocke und Kaffee trinke Zeit und so weiter. Das ist absolut wichtig, dass es nicht nach außen als Liebhaberei vertreten und auch gesehen wird für einen selber. Mhm. Und was noch ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man nur Teilzeit selbstständig ist, sprich man ist nicht über ein Angestellten-Dasein krankenversichert, dann kann es passieren, dass die Krankenkassenbeiträge übermäßig hoch sind als Teilzeitselbstständiger. Da gab es zwar eine Gesetzesänderung Anfang des Jahres, da hat auch der VGSD sehr stark mitgearbeitet. Seither sind die Beiträge für Selbstständige minimal bei 190 zu den Krankenkassen. Früher waren sie eben minimal bei 430 Euro, was man zahlen musste pro Monat. Das muss man natürlich erstmal verdienen als Teilzeitselbstständiger. Das kann einen total ruinieren, wenn man nicht mit dem Lebenspartner mitversichert ist oder eben über eine andere Sache seine Selbstständigkeit absichern kann, genau.
Also eine Geschichte, auf die man auf jeden Fall achten sollte, auch im Vorfeld einer Gründung. Und wir werden noch weitere Dinge hören, auf die man achten sollte. Chef nach Feierabend. Wir sprechen in Campus und Karriere an diesem Samstag auch über die Vor- und Nachteile der Teilzeitselbstständigkeit. Und Wolfgang Dickert, Inhaber der Dickert-Beratung in München, wem würden Sie die Selbstständigkeit im Nebenberuf warum empfehlen?
Also ich würde es grundsätzlich denjenigen empfehlen, die sich mit dem Geschäftsmodell selbstständig machen wollen, dass eine längere Anlaufphase braucht, bis sie vielleicht den richtigen Markteintritt geschafft haben oder bis sie bestimmte Umsatzgrenzen erreicht haben, aus denen sie dann entsprechend ausreichende Privatentnahmen nehmen können, um dann irgendwann das sozialversicherungspflichtige Einkommen komplett aus selbstständiger Tätigkeit zu ersetzen.
Also als Sprungbrett sozusagen oder als Rampe vielleicht besser.
Ja.
Juliane Behnert von Zeitpreneur.de, wenn Sie mal auf die Vor- und Nachteile schauen, was würden Sie sagen, wo sehen Sie das größere Paket? Bei den Vorteilen oder bei den Nachteilen?
Ja, ganz definitiv bei den Vorteilen, eben weil es risikoärmer ist, weil man eben einen geringeren Finanzierungsbedarf hat, weil man ja eben abgesichert ist durch die Hauptanstellung oder den Hauptjob.
Also sind die Teilzeitselbstständigen eher die vorsichtigeren Gründe?
Es kommt halt wirklich auf das Geschäftsmodell auch an. Ich denke ja, es sind die auch die vorsichtigeren. Aber es kommt eben auch darauf an, wie viel Bedarf hat man eben an Kapital oder kann man erstmal eben schauen, dass man eben nicht einen Kredit aufnehmen muss, um eben dann auch noch weiterleben zu können.
Sprechen wir gleich auch noch weiter drüber. Ich habe vor der Sendung Gelegenheit gehabt, mit Dr. Lena Hünefeld zu sprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Da hören Sie es schon raus. Es gibt ja auch von der Seite vielleicht möglicherweise etwas, wo man sagen muss, Vorsicht. Gerade wurden die Ergebnisse einer ihrer Studien zur Belastung von Solo-Selbstständigen und Mehrfachbeschäftigten veröffentlicht. Wie sieht es also aus mit der Selbstständigkeit im Nebenberuf? Welche besonderen gesundheitlichen Belastungen sieht sie da?
Also wir haben eine Interviewstudie dazu durchgeführt und da auch nach den Arbeitszeiten gefragt. Und es hat sich gezeigt, dass sehr häufig mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden und dadurch natürlich auch Erholungszeit verloren geht. Und ein großes Problem, was sich häufig stellt und eine Belastung darstellt, sind Unvereinbarkeiten von Tätigkeiten. Also wenn wir natürlich daran denken, es gibt mehrere Tätigkeiten, die miteinander koordiniert werden müssen. Wenn es zu zeitlichen Überlappungen kommt, dann treten natürlich direkt Probleme auf.
Können Sie da konkrete Beispiele nennen?
Also durchaus ist in den Interviews berichtet worden, dass sich beispielsweise, wenn jemand in der Haupttätigkeit abhängig beschäftigt ist, wenn dann spät noch ein Auftrag reinkommt, der direkt abgearbeitet werden muss und eigentlich in der Selbstständigkeit schon Termine mit Kunden ausgemacht worden sind, die nicht wahrgenommen werden können. Und dann natürlich die Telefoniererei anfängt, man muss die Kunden vertrösten auf einen anderen Termin, umplanen. Das ist halt natürlich direkt eine Stresssituation.
Klingt auch nach besonders hohem Druck, dem man dann ausgesetzt ist. Man will zuverlässig sein, gerade in der Selbstständigkeit, merkt aber, man kann es nicht, weil die Angestellten-Tätigkeit da überlagert. Ist das
genau so?
Ist das ein besonderer Druck, dem man dann ausgesetzt ist?
Ja, zum Teil ist das ein Druck. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, welchen Stellenwert natürlich die Selbstständigkeit in der Nebentätigkeit hat. Es gibt ganz unterschiedliche Motive, aus denen das heraus ergriffen wird. Und wenn der finanzielle Aspekt eine große Rolle spielt, warum ich noch zusätzlich diese Tätigkeit habe, dann erhöht sich natürlich auch insgesamt der Druck. Weil wenn ich Aufträge dann nicht wahrnehmen kann, heißt es auch, dass ich kein Geld verdiene in der Zeit.
Also kommt es ganz auf die Struktur eben auch an, in der man dann im Einzelnen steckt. Wenn Sie davon sprechen, dass es höhere Belastungen möglicherweise geben kann, was würden Sie sagen, wie kann sich das gesundheitlich dann auch auswirken?
Also durchaus kann sich halt, wenn permanenter Stress vorherrschend ist, kann sich das in Erschöpfungszuständen, aber auch zum Beispiel sowas wie Spannungskopfschmerzen deutlich machen. In manchen Fällen kann es natürlich auch dadurch, durch diese Belastung zu einem Burnout kommen. Wenn die halt permanent zu hoch ist, man permanent in Koordination sich befindet und eigentlich nie richtig abschalten kann.
Und Sie haben davon gesprochen, es sind lange Arbeitszeiten, die da oftmals eben auch dazu führen, dass eine Überlastung entsteht. Sie haben von mehr als 48 Stunden gesprochen. Was würden Sie denn sagen, was ist noch ein gesundes Maß?
Also ich glaube, da können wir uns grundsätzlich daran orientieren, wie die Arbeitszeitregelung in Deutschland ist. Und da sollte man sich, glaube ich, eher an den 40 Stunden orientieren. 48 Stunden ist das Maximum, wobei man auch sagen muss, dass häufig eben auch die Arbeitsstunden darüber hinausgehen. Deswegen wäre es sich schon an einem Normalarbeitstag zu orientieren natürlich gesünder.
Und Sie haben gesagt, Sie haben Befragungen durchgeführt. Hatten Sie den Eindruck, dass das immer so klar erkannt wird, dass man da sehr stark auch dran arbeiten muss, dass das parallel funktionieren kann, dass das miteinander funktionieren kann, dass diese Mehrfachtätigkeiten?
dass in den Interviews zeigte sich, dass es eigentlich eher ein Prozess ist, der sich über die Zeit herauskristallisiert. Wir hatten Personen in den Interviews, die unterschiedlich lange schon in einer Mehrfachbeschäftigung, so wie wir es nennen, beschäftigt sind. Und da war es gerade bei denjenigen, die länger dabei sind, dass sie da schon stärker ein Auge drauf hatten, auch die Erfahrung gemacht haben, dass man viel Zeit in die Koordination stecken muss und dass es sowas auch gab, stärker auf dem Bereich Gesundheit tatsächlich auch zu gucken und zu gucken, wie kann ein guter Ressourceneinsatz sein. Bei Personen, die halt gerade am Anfang standen, waren das sozusagen eher noch Fragen, die offen waren. Also wo halt einfach auch die Erfahrung noch nicht da war, das zu realisieren, wie koordiniere ich das eigentlich.
Das heißt, das ist auch ein Lernprozess. Wie groß ist die Gefahr, dass man da die Kurve nicht kriegt?
Ich würde sagen, man sieht schon bei manchen, dass es natürlich zu Problemen führen kann. Das hatten wir auch in den Interviews. Es ist aber schon so, dass über die Zeit tatsächlich einfach dieser Lerneffekt und die Erfahrung eingesetzt hat und durchaus auch es zu diesem Prozess kommt, wenn es nicht zueinander passt, dass die Personen sich halt aus der Selbstständigkeit, die sie in Teilzeit durchführen, auch teilweise dann zurückziehen und halt nur noch die abhängige Beschäftigung durchführen.
Das heißt, Sie haben auch bei Ihren Befragungen als Ergebnis gesehen, nicht jeder hält das durch.
Genau.
Auf was wäre da Ihr Tipp, sollte man achten?
Also ich würde sagen, von Anfang an, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man sich halt selbstständig in der Nebentätigkeit macht, sollte man sich beraten lassen, was da auf einen zukommt, weil das natürlich dann nicht nur die Tätigkeit ist an sich, die beanspruchend ist, sondern Selbstständigkeit an sich bringt halt gewisse Fallstricke und Herausforderungen mit sich. Also was das Thema Absicherung angeht, dass da halt eben keine Überraschungen sind. Ein wichtiger Tipp, den wir auch selber von den Mehrfachbeschäftigten bekommen haben, ist, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin mit ins Boot zu holen. Die meisten Arbeitnehmer müssen ja bei einer weiteren Beschäftigung ihren Arbeitgeber informieren. Das sollten sie aber auf jeden Fall machen, weil das natürlich bei Koordinationsproblemen auch einfach helfen kann, mit seinem Vorgesetzten darüber zu reden, wie man das miteinander vereinbaren kann.
Lena Hünefeld war das von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Beate Hammerler, Sie sind Geschäftsführerin bei der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg. Die Selbstständigkeit nebenbei birgt also durchaus auch Risiken. Wir haben es gehört von Lena Hünefeld. Man kann aber einiges beachten eben und sich auch vorbereiten. Seine Zeit einteilen, Termine koordinieren, da gilt es eben einiges zu beachten, auch mit Blick auf die arbeitsrechtlichen Anforderungen.
Absolut, ja. Da ein gutes Zeitmanagement gehört dazu. Wenn man eine Angestellten-Tätigkeit und eine Selbstständigkeit miteinander koordinieren will. Und das ist nicht unbedingt, es wurde ja eben geschildert, es ist nicht problemlos. Es hat aber auch Auswirkungen meines Erachtens auf, es kann sich negativ auswirken auf eine Entwicklung des eigenen Geschäftes, weil nicht die volle Kraft in diesen Geschäftsaufbau einfließt und auf der anderen Seite aber der Arbeitgeber auch Erwartungen hat, dass entsprechend die Leistungen im Betrieb erbracht werden. Und dieser Konflikt zwischen Arbeitgeber und Selbstständigen, der kann manchmal schon heftig werden. Und dann ist es ganz wichtig, dass man miteinander kommuniziert, dass man redet, dass man bestimmte Verabredungen trifft und entsprechend die Zeiten einteilt, sich für die Selbstständigkeit und für die andere Arbeit im Angestelltenverhältnis.
Wolfgang Dickert, Gründungs- und Mittelstandsberater, wäre das auch Ihr Rat, dass man den Arbeitgeber möglicherweise im Vorfeld auch informiert, dass man sich eng abspricht?
Das ist nicht nur ein Rat, das ist auch eine Pflicht, gerade bei Vollerwerbsangestellten, also in einem, die zu 40 Stunden in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis tätig sind, die müssen laut Arbeitsvertrag dem Arbeitgeber informieren und ihn sogar um Erlaubnis bitten. Wenn der Arbeitgeber die Einverständniserklärung verweigert, dann darf sich der Gründer oder dann darf sich der Angestellte auch nicht selbstständig machen in Teilzeit.
In der Leitung ist Herr Babalik, er hat uns angerufen aus Reutlingen und Sie sind, guten Tag erstmal nach Reutlingen.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Sie sind nebenberuflich selbstständig, ist das richtig?
Richtig, ja.
Wie sieht Ihr Arbeitsmodell genau aus?
Richtig, in dem Hauptberuf bin ich bei der Firma Bosch in einem Reinraum-Mikrochip-Herstellung tätig. Ich bin einer von vielen Technikern, die ihre Arbeit täglich durchführen. In der Konteschicht, die mir in der Freizeit zur Verfügung steht, habe ich mich als Handwerksmeister selbstständig gemacht und bin als Elektriker sozusagen vor Ort auf verschiedene Baustellen und statt in Reinraum plötzlich in einer verstaubten Baustelle mit allen Widrigkeiten und Abenteuern ausgesetzt.
Das klingt aber dennoch positiv. Also das heißt, Sie haben sich da einen Traum verwirklicht oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, im Prinzip schon, muss ich zugeben. Der Traum hat sich natürlich Stück für Stück entwickelt. Zuerst habe ich meinen Industriemeister gemacht in der Hoffnung, dass ich bei der Firma Bosch, ich sage mal, eine adäquate Stelle bekomme. Aber da es nicht so geklappt hat, wie ich es mir gerne vorgestellt habe, habe ich mich dann zum Handwerksmeister überwunden und dieser Tätigkeit dann sozusagen angeeignet.
Und wir haben es gerade in dem kleinen Interview gehört. Es ist auch wichtig, dass man seine Termine schafft zu koordinieren, dass man eben die Arbeitstage nicht zu lang macht, dass man Pausen einlegt. Kriegen Sie das hin?
Es ist folgendermaßen, also im Gegensatz zu vielen anderen Selbstständigen, die nebenberuflich um Aufträge sich ringen oder hoffen, kann ich mich vom Aufträgen nicht freisprechen. Ich bin total überfordert mit vielen Anfragen. Der Handwerksmangel auf dem Markt bietet es natürlich an, dass ich eigentlich kaum hinterher käme, wenn ich nicht auf mich aufpasse und meine Zeiten so einteile, dass ich sage, Leute, ich kann das nicht. Ich muss auch Grenzen setzen und sagen, nee, bis hierher und weiter nicht. Und auch bei der Selektivität der Auftragsannahmen richtig abschätzen, was kann ich bewältigen, was nicht. Ich darf mich nicht überfordern, indem ich Gefahr laufe, zu oft Ja zu sagen und dann nicht jedem gerecht zu werden. Diese Erfahrung muss ich natürlich auch machen, wie viele andere auch.
Und Sie haben unserem Hörerteam auch gesagt, dass Sie im Schichtmodell arbeiten bei Ihrer Angestellten-Tätigkeit als Techniker. Genau. Weiß Ihr Arbeitgeber, dass Sie parallel noch arbeiten?
Ja, das weiß er, weil ich auch, wie vorher auch besprochen worden ist, ich bin verpflichtet, natürlich meine Nebentätigkeit zu äußern. Der Arbeitgeber gibt mir gewisse Stunden vor, wie ich nebenberuflich machen darf. Natürlich erwartet der Arbeitgeber, dass ich natürlich nicht übermüdet oder krank bin oder meine Leistungen im Geschäft nachlassen. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Wenn das alles soweit klappt und es funktioniert und es ist jedem getan, dann kommt auch niemand zu kurz. Und den Spagat kriege ich im Moment hin.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei, dass Sie die Koordination weiterhin gut hinbekommen und eben auch wissen, wie Sie selektieren, die vielen Auftragsanfragen auswählen. Danke Ihnen also für den Anruf, Nadine Duck vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Sie haben eingangs auch geschildert, dass Sie aufgrund Ihrer familiären Situation gesagt haben, Sie wollen weiterhin arbeiten, aber dann eben in Teilzeit selbstständig sein. Diese Frage, ob man auch dann den Stress spürt, weil man eben ja eigentlich manchmal auch an vielen Stellen gleichzeitig sein muss, kennen Sie das? Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, das kenne ich schon. Ich habe natürlich teilweise auch Redaktionsschlüsse, an die ich mich halten muss. Und dann kommt meine Tochter aber um 11.20 Uhr aus der Schule nach Hause. Ich bin aber nicht fertig. Das ist ein Problem, weil sie sich nicht unbedingt dann selbst beschäftigen möchte. Es kommt bei mir tatsächlich vor, wenn ich dann ein wichtiges Telefonat führen muss, dass ich sie dann eine halbe Stunde tatsächlich fernsehen lasse, irgendwelche pädagogisch wirklich wertvollen Dinge anstelle, damit ich meine Sachen fertig bekomme. Das ist nicht schön, das setzt mich unter Druck. Manchmal kriege ich es aber nicht anders hin und dann passiert das. Oder wenn ein Kind krank ist, dann kann ich zwar im Vergleich zu Angestellten sagen, heute Vormittag arbeite ich nicht, ich muss mich mit keinem anderen Chef absprechen, aber ich muss dann halt in einer Abend- oder Nachtschicht meine Aufträge erledigen. Das ist nicht schön, aber es ist möglich. Das sehe ich aber auch als großen Vorteil, dass es möglich ist für mich.
Also man muss auf jeden Fall aufpassen. campus@deutschlandfunk.de hat Frau Nele Nelle aus Hamburg in ihr Adressfeld eingegeben und uns eine E-Mail geschickt. Seit 30 Jahren ist sie selbstständig als Musikerin. Das brauchte sie, um sich über Wasser zu halten. Und sie hatte kurzfristige Festanstellungen bei einer Universität. Also es war bei ihr genau umgedreht. Sie brauchte die selbstständige Arbeit, um das, was sie als Festangestellte verdient hat, aufzustocken. Juliane Benard von sidepreneur.de. Sie haben Kontakt mit einigen, die eben das Modell nebenbei selbstständig gewählt haben und auch umgedreht. Kennen Sie das? Gibt es das häufiger?
Also tatsächlich haben wir wirklich eher den anderen Fall, dass eben da Menschen sind, die irgendwie eine Herzensidee haben, eben immer schon was umsetzen wollten und eben aus der Anstellung heraus eben dann eben das Teilzeitbusiness gründen. Den umgekehrten Fall hatte ich gerade letztens, als ich auf einer Veranstaltung sprechen durfte zum Thema Sidepreneurship und ich auch angesprochen wurde von einer Studentin, die eben ja ihre Nebenberuflichkeit als virtuelle Assistentin sozusagen benötigt, um ihr Leben als Studentin zu finanzieren. Aber wir haben tatsächlich oftmals auch im Podcast Studenten, die gründen, aber die machen das aus einer anderen Motivation heraus, nämlich das, was sie gelernt haben oder die Idee, die sie eben haben, gleich mal umzusetzen und weniger, um da gleich Geld mit zu verdienen.
Und in dem Moment, wo man die Idee hat, hat man natürlich noch nicht das Unternehmen, Wolfgang Dickert von der Dickert-Beratung. Wenn man über die möglichen Risiken auch gesundheitlicher Art spricht, haben wir gehört, dann auch das sollte man berücksichtigen, im Vorfeld einfach auch beachten. Man kann einiges ausloten im Vorfeld. Wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich mich vorbereiten? Worauf muss ich mich einstellen? Was ist da Ihr erster Rat, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Also mein erster Rat ist, dass man, bevor man startet, sich wirklich sein Geschäftsmodell gründlich überlegt. Dass man sich auch dann, wenn man es nur im Nebenerwerb macht, einen kleinen Businessplan aufbaut, eine kleine Finanzplanung erarbeitet, um zu wissen, kann ich in den gesetzten Zeiten oder in den zur Verfügung stehenden Zeiten auch tatsächlich mein Geschäftsmodell realisieren. Was ist mein Dienstleistungsangebot oder mein Produktangebot? Was sind meine Zielgruppen? Wer sind meine Zielgruppen? Was haben sie für Bedürfnisse? Was muss ich für Marketing, für Vertriebsmodelle wählen? Und was habe ich an Geld zur Verfügung? Ich gehe da nicht ganz d'accord ein, dass man bei jedem Teilzeitmodell so pauschal sagen kann, da braucht man nicht viel Geld. Es gibt auch Teilzeit-Selbstständige, die durchaus einen ganz erheblichen Kapitalbedarf haben. Und das muss man planen.
Also im Prinzip wie bei einer normalen Gründung auch.
Ganz selbstverständlich.
Also eine Vollzeitgründung. Ja. Ja. Es gibt auch formale Dinge, auf die ich achten sollte, Beate Hammerler, Geschäftsführerin der IHK Gießen-Friedberg. Ich muss mich auch anmelden, oder?
Ja, natürlich. Ganz genau wie jeder andere Gründer muss man sich anmelden, entweder beim Gewerbeamt oder, wenn ich als Freiberufler mich selbstständig mache, beim Finanzamt. Also das ist das ganz Übliche und dann geht die normale Bürokratie ihren Gang.
Und diese Bürokratie hinter sich hat unsere nächste Hörerin, die in der Leitung ist. Frau Bjork hat uns aus Hamburg angerufen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und Sie üben auch hauptberuflich einen Job aus und nebenberuflich haben Sie auch eine Tätigkeit. Vielleicht beschreiben Sie das erstmal, was Sie da tun.
Ganz genau. Ich arbeite 30 Stunden in der Woche für ein großes Hamburger Unternehmen als Diversity Managerin. Das ist die Hamburger Hochbahn. Und daneben bin ich noch selbstständig als Diversity Beraterin. Das bedeutet, ich gehe in Unternehmen und Organisationen und berate die eben zum Aufsetzen von Diversity Strategien und auch zur Umsetzung.
Diversity Strategien, Vielfältigkeitsstrategien. Genau. Das heißt, Sie sind im Prinzip ja in sehr ähnlichen Berufen eigentlich hauptberuflich und nebenberuflich tätig. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe mich zuerst selbstständig gemacht und war da schon eine ganze Weile unterwegs und bin dann von einer Headhunterin angesprochen worden auf diese Stelle eben bei der Hochbahn. Und die sagte, ich weiß, Sie sind selbstständig, aber sprechen Sie doch mal mit dem Unternehmen. Und dann habe ich das gemacht und habe mich letztendlich entschlossen, dorthin zu gehen, weil die das aus meiner Sicht sehr richtig aufgesetzt haben, nämlich als strategische Entscheidung, dieses Thema voranzutreiben. Und mich hat gereizt, nicht nur zu beraten, also in ein Unternehmen reinzugehen, zu sagen, so macht ihr es theoretisch, sondern so etwas auch umzusetzen. Also die Strategie, die ich da aufgesetzt habe, selbst mit umzusetzen. Also im Unternehmen zu bleiben und auch das Klein-Klein mitzumachen.
Und dann haben Sie aber Ihr nebenberufliches Engagement aufrechterhalten, weil es Ihnen so viel Spaß macht?
Genau, ich bin zur Hochbahn gegangen und habe gesagt, ich komme sehr gerne, mache das, möchte aber meine Selbstständigkeit nicht aufgeben. Und die haben das genauso gesehen wie ich, dass das eine Win-Win-Situation ist. Denn beide Tätigkeiten profitieren ja voneinander.
Mhm. Danke auch Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrung und Ihre hauptberufliche und nebenberufliche Tätigkeit uns so geschildert haben, Frau Bjork aus Hamburg. Wir sprechen über nebenbei selbstständig und wir hören von den Anrufern und den Anruferinnen ja, es gibt ganz vielfältige Modelle. Wie funktioniert das? Was muss man beachten? Darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere an diesem Samstag. Christian Matschik hat uns geschrieben und er meint, es darf ja eigentlich überhaupt nicht zulässig sein, noch einen Zweitjob nach einem Vollzeitarbeitsplatz zu haben. Wir alle, schreibt er, haben nur 86.400 Sekunden pro Tag und da gehört auch Freizeit mit Freunden und nicht nur Schlaf dazu. Das ist sein Einwand. Und ein Hörer hat uns auch geschrieben, der seinen Namen nicht genannt haben mag. Er fragt, wie die Zeit finden, wenn man zum Beispiel eine Hauptbeschäftigung hat, damit voll ausgelastet ist und dann nebenbei, wie er, ein Fachbuch schreiben möchte. Wie findet man eigentlich die Zeit neben einer Vollzeittätigkeit? Ich weiß nicht, wer mir da helfen kann. Nadine Luck, wir haben ja schon drüber gesprochen, man muss sich gut koordinieren. Hätten Sie eine Idee, wie findet man die Zeit neben einer Vollzeittätigkeit?
Ich glaube, das ist dann eine Herzensangelegenheit. Also mein Mann zum Beispiel hat eine feste Stelle, arbeitet 40 Stunden in einer Pressestelle, schreibt aber nebenher einen Krimi nach dem anderen. Und der macht es halt in der Zeit, in der andere auf den Berg steigen. Und das ist für ihn irgendwie auch Erholung und Ausgleich. Ich glaube, wenn es so ein Herzensanliegen ist, dann macht man das aus Überzeugung und Spaß und wie ein Hobby. Nur, dass es mehr ist als ein Hobby, wenn man auch Geld damit verdient. Aber es würde das Herz rausreißen, wenn man es nicht machen würde. Und andere gehen derweil kegeln und Briefmarken sammeln.
Aber der Einwand ist ja berechtigt, auch von unserem anderen Hörer Christian Matschik, der sagt, es darf eigentlich gar nicht erlaubt sein. Die Leute überfordern sich eigentlich mit so vielen Tätigkeiten und so vielen Stunden, die da abgerissen werden. Wie schützt man sich da?
Also ich glaube, wenn es Spaß macht, überfordert man sich nicht. Aber ich glaube, dass es wiederum auch sehr wichtig ist, dass man zum Beispiel diesen Nebenjob nicht in seinem Urlaub macht, in seinem betrieblichen, dass Urlaub ist, sonst geht das völlig auf die Batterie irgendwann. Oder dass man eben dann nicht völlig übernächtigt am nächsten Tag in die Arbeit kommt, weil das schadet auch dem Hauptberuf. Letztlich riskiert man den dann irgendwann auch, wenn man immer völlig zerschmettert kommt, weil man halt von mir aus bis 3 Uhr nachts noch in der Bar gearbeitet hat oder selbstständig irgendwo anders eben. Also man muss schon darauf achten. Aber ich glaube, wenn es Spaß macht, man sich hier und da 2-3 Stunden abknapst, dann macht man das ja wirklich aus Freude und wird nicht überfordert.
Und da muss dann auch jeder wahrscheinlich selber stark drauf achten. Wolfgang Diekert, ich bin unter anderem auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie auch Mitglied im Expertenforum des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sind im Fachbereich Gründungsplanung. Sie haben die Finanzen schon angesprochen, dass es eben auch durchaus Teilzeit-Selbstständige gibt, die Geld in die Hand nehmen müssen. Aber da gibt es sicherlich auch Unterstützung. Was gibt es da für Fördermöglichkeiten?
Es gibt da dieselben Fördermöglichkeiten wie für die Vollerwerbsselbstständigen oder für die Haupterwerbsgründer. Da macht der Fördermittelgeber keine Unterschiede, ob das jetzt eine Teilselbstständigkeit ist, eine Nebenerwerbsselbstständigkeit oder eine Vollerwerbsselbstständigkeit. Es gibt geförderte Darlehen über die KfW oder über die jeweilige Landesbank. Und es gibt auch in manchen Geschäftsmodellen, wenn sie innovativ sind, wenn sie mit digital irgendwas zu tun haben, auch sogar Zuschüsse, das heißt nicht rückzahlbare Zuwendungen.
Das klingt ein bisschen kompliziert. Da gibt es sicherlich auch Stellen, wo man sich informieren kann, oder?
Ja, die Kollegin von der IHK ist sicherlich eine der Anlaufstellen. Das heißt, die Kammern, die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern, die örtlichen, sind da die ersten Anlaufstellen. Es gibt aber auch in jedem Land, Bundesland, entsprechende Projektträger. Bundesweit gibt es den Projektträger Jülich, in Bayern gibt es Bayern Innovativ. Das sind so vorgeschaltete Stellen, die einem da gewisse Orientierung geben.
Und wir sprechen über die Selbstständigkeit als Teilzeitmodell. Sie haben es schon gesagt, es ist im Prinzip wie bei jeder Gründung. Neben einer Angestellten-Tätigkeit gibt es aber ja auch die Förderung, gibt es da auch Förderung, wenn ich mich als schon Selbstständiger mit einem zweiten Standbein selbstständig machen will?
Das kommt darauf an, wie lange Sie schon selbstständig sind. Wenn Sie länger als 5 Jahre selbstständig sind, dann können Sie Teile der Fördermittel nicht mehr abrufen. Dann können Sie zum Beispiel keine Gründungsdarlehen mehr beantragen, weil die nicht auf das Gründungsvorhaben bezogen werden, sondern auf die Person. Aber es gibt andere Förderprogramme, da ist es ganz egal, ob Sie jetzt ein Gründer sind oder ob Sie ein Bestandsunternehmer oder ein Traditionsunternehmen sind, die können Sie immer beantragen.
Beispiel?
Digitalisierung. Ja, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell digitalisieren und dadurch einen Wettbewerbsvorteil sich erlangen wollen, analoge Prozesse in Ihrem Geschäftsmodell jetzt eben digital abbilden wollen, dann können Sie in Bayern zum Beispiel den Digitalbonus beantragen und können da bis zu 50% der dafür benötigten Mittel als Zuschuss bekommen.
Beate Hammerla, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass es bei der Förderung, bei der Kreditvergabe auch Änderungen jetzt gegeben hat. Es gibt mehr Möglichkeiten auch für Nebenerwerbsselbstständige. Was hat sich da verändert?
Richtig, also das ist vor etlichen Jahren in vielen Förderprogrammen noch der Fall gewesen, dass Nebenerwerbsgründungen von der Förderung und der Kreditvergabe ausgeschlossen waren. Das ist offensichtlich, das hat sich verändert, das ist stärker in den Fokus auch von Politik geraten. Und wir haben in Hessen zum Beispiel bislang ein Förderprogramm gehabt, das Mikrodarlehen. Das war insbesondere für Klein- und Kleinstgründer sehr gut, weil es ging bislang bis 25.000 Euro. Inzwischen hat man es auch aufgestockt und jetzt hat man auch den Nebenerwerb mit reingenommen. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr gut, weil inzwischen es bei der Politik auch angekommen ist, dass über die Hälfte der Existenzgründungen im Nebenerwerb erfolgen. Also da hat sich was getan, das finde ich sehr gut. Und im Übrigen ein Digitalisierungszuschuss, sowas gibt es in Hessen auch.
Also vom Bundesland zu Bundesland kann man sich da sicherlich auch noch informieren, aber es gibt eben auch Überschneidungen, wie wir dann hören. Herr Meyer hat uns aus Basel geschrieben und er möchte gerne wissen, er sagt, Aspekte wie Versicherungen, auch die Haftpflicht als Unternehmer und die Altersvorsorge, Die wurden ihm noch nicht ausreichend hier erwähnt. Die würden die nebenberufliche Tätigkeit erschweren. Und Beate Hammerler, Sie haben schon Ja gesagt. Also das heißt, die Frage oder beziehungsweise den Einwand kann ich an Sie weitergeben.
Ja, natürlich hat man als Unternehmer mehr an Versicherungen zu leisten und abzuschließen als Privatperson. Das kommt natürlich auch auf das Geschäft drauf an, inwieweit es da zu hohen eventuell Regressforderungen kommen kann. Wir bieten bei uns speziell ein Seminar an zum Thema Versicherungen, weil das bezieht sich ja nicht nur auf die Haftpflicht, es bezieht sich auf die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, die Rente, die Versicherung fürs Alter, Vorsorge fürs Alter und so weiter. Das sind natürlich ganz viele, sag ich mal, finanzielle Kosten, die man auch in einem Businessplan mit berücksichtigen soll. Und deswegen ist das, was Herr Dickert vorhin sagte, ganz, ganz wichtig, dass man auch bei einer Gründung im Nebenerwerb einen Businessplan macht, wo man all diese Sachen sich mal mit berechnet und eine Rentabilitätsvorschau macht und mal guckt, rentiert sich das Ganze denn überhaupt? Steht da unten ein positiver Betrag oder steht da eine rote Zahl?
Ich?
Ja, Herr Dickert.
Ich würde ganz gerne nochmal betonen zum Thema Versicherungen. Wenn man im Nebenerwerb sich selbstständig macht, braucht man in jedem Fall betriebliche Versicherungen. Also all das, was man als Privatperson vielleicht schon hat, eine Haftpflichtversicherung oder eine Rechtsschutzversicherung, das sichert einen nicht im betrieblichen Tun ab. Also dann braucht man dann eine betriebliche Haftpflichtversicherung, eine betriebliche Rechtsschutzversicherung. Denn wenn Sie mit einem Kunden oder mit einem Geschäftspartner einen Termin haben und ich sage immer Paradebeispiel, man stolpert über ein Kabel und reißt irgendeinen Laptop runter, da leistet die private Haftpflichtversicherung keinen Schadenersatz, weil sie waren ja nicht zum Kaffee trinken dort, sondern weil sie einen Geschäftstermin hatten.
Also da gibt es einiges zu beachten rund um das Thema Versicherung. Also der Rat aller, sich gut im Vorfeld auch zu informieren, was da auf einen noch zukommen kann. Nadine Lux, Sie hatten ja auch schon vom Verband der Gründer und Selbstständigen die Krankenversicherung angesprochen. Grundsätzlich aber, Deutschland gilt ja nicht als Gründungsland Nummer 1. Mit Blick auf Nebenerwerbsgründungen, sind die vielleicht ein Türöffner, wenn wir in die Zukunft schauen, ein Schlüssel auch zu mehr Gründungen? Nadine Lux, was würden Sie sagen?
Ich denke schon, man unterzieht sein Geschäft dem Praxistest. Das ist total attraktiv, es so auszuprobieren mit noch geringem Risiko, bevor man alles seine Festanstellung im Hintergrund sein lässt. Ich hoffe es, ich denke es. Ich glaube, es ist einfach ein Modell auch, das modern ist, in dem man viel in Teilzeit arbeitet, möglicherweise beide Elternteile, wenn es um Familien geht, damit nicht beide immer volle Kanne geben und für die Kinder keine Zeit mehr da ist. Ich finde es sehr attraktiv für mich und ich glaube, dass es schon zukunftsfähig ist, ja.
Juliane Benhardt von Zeitpreneur.de, wenn Sie in die Zukunft gucken, was würden Sie sich für die Nebenselbstständigen noch in Teilzeit noch wünschen?
Ui, das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen darüber sprechen, denn wenn wir so in Business-Netzwerke schauen wie Xing und LinkedIn, dann steht ja doch, und ich will das jetzt auch nicht verurteilen, der Hauptjob ja im Vordergrund. Aber viele sprechen eben einfach gar nicht darüber, was sie für tolle Dinge im Nebenerwerb, im Side-Business einfach schaffen, weil sie vielleicht denken, dass der Arbeitgeber nicht denken soll, ich bin auf dem Absprung und ich verbaue mir dadurch Karrieremöglichkeiten in der Anstellung oder ich könnte meinen Job nicht mehr gut machen. Aber tatsächlich sind ja diese Menschen, die im Nebenerwerb unternehmerisch tätig sind, auch ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter, ja, die einfach auch Innovation mit reinbringen in die Anstellung. Und von daher sollte einfach viel mehr darüber gesprochen werden, auch wenn man seinen Hauptjob liebt.
Und wir haben das heute getan, nebenbei selbstständig. Was gilt es da zu beachten? Und wir haben es von allen Teilnehmenden gehört. Es lohnt sich durchaus mal, die eine oder andere Idee über diesen Weg vielleicht auch zu verfolgen. Mitgemacht haben Nadine Luck vom Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland, Beate Hammerler von der IHK Gießen-Friedberg und Gründungsberater Wolfgang Dickert sowie Juliane Benath von Sidepreneur.de. Ich danke allen, die mitgemacht haben und allen Hörerinnen und Hörern fürs Zu- und Hinhören. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit Kunst und Pop in Corso und darin erfahren Sie unter anderem mehr über das neue Album der Tindersticks. Für ihr 11. Album No Treasure But Hope haben sie nämlich ihre schwermütige Musik auf einer Insel im Mittelmeer eingespielt. Ich bin Petra Ensminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.